Moin Moin und hallo, euer Ulchak vom Spielemagazin hier für euch. Heute wieder mit einem interessanten Regelpodcast. Heute haben wir auch wieder eher die Spielereihe, nachdem wir die letzten Male etwas in Spezialpodcasts unterwegs waren, haben wir heute auch wieder interessante Spiele dabei und meine Kollegen, zum Beispiel der Cloud AC, moin Cloud.
Moin.
Der Fully, moin Fully.
Hallo.
Und der Gabriel, hoi Gabriel.
Moin.
Haben sich so das Aktuellste der letzten Tage angeschaut, unter anderem ganz frisch erst rausgekommen am Freitag, ein Spiel, wo Japano-RPG-Fans wahrscheinlich auch wieder ewig gewartet haben, seit das letzte Final Fantasy 13 rausgekommen ist. Final Fantasy 13-2. Da hat der Cloud extra für Urlaub genommen und hat sich's bisher gelohnt?
Ach, hör mal auf mit Urlaub, das ging doch nicht so. Ich habe später Urlaub, aber egal. Reg ich mich nicht mehr auf. Was war die Frage? Das Spiel ist geil, ja.
Ja, schön, dass es geil ist, aber warum ist es denn so geil? Was ist neu?
Na, naja, verrückt. Im 13. Teil, da haben sich ja Gott in die Welt beschwert, dass du nur geradeaus gelaufen bist und im Prinzip sonst nichts machen konntest, außer gegen Ende ja eher so paar Nebenmissionen, die eigentlich relativ unwichtig waren. So, im neuen Teil, da geht es ja um Zeitreisen, also geht darum, dass Lightning verschwunden ist. Man kriegt zwar relativ schnell raus, wo sie ist, dann geht es halt darum, wie man zu ihr kommt und welche ganzen Vor- und Zurückreisen, verändert sich halt die ganze Story. Und diese Vor- und Zurück-Zeitreisen, die gehen über diese Chronosphären. Und du kannst halt immer von von Zeitzone zu Zeitzone springen. Zum Beispiel haben wir da am Anfang gehabt, relativ oft Jaschka-Massiv 010, da kommst du erst hin, wenn du durch diese Artefakte, in dem Fall glaube ich, durch ein Urartefakt war das, in der Brecher-Ruine ein Portal geöffnet hast und du kannst halt da immer hin und her springen. Dann gehst du von der Brecher-Ruine auch 300 Jahre später und hin und her. Und du kannst halt über diese Chronosphäre, über diese Portale halt immer hin und her springen zu dem, was du halt schon freigeschaltet hast. Und das muss man auch, wenn man diese Fragmente, also davon gibt es hier 160 Stück, um ein großes Ende nachher zu bekommen, muss man tatsächlich auch viel hin und her springen, weil einmal musst du in der Zeitzone aus dem Gebiet den Gegenstand erst haben, damit du in der anderen Zeitzone aus dem anderen Gebiet die Aufgabe machen kannst und hin und her. Also du springst wirklich viel hin und her. Und das macht die ganze Sache halt antilinear. Und ich bin jetzt ungefähr 17 Stunden dran, seit Freitag. Und ich bin, wenn ich mir die Chronosphäre angucke, gerade mal bei der Hälfte. Und habe jetzt bis eben geguckt, welche Alpha an Fragmenten das jetzt bekommen kann. Und diese Fragmente habe ich jetzt soweit, glaube ich. Und dann geht man halt weiter. Weil es geht halt darum, halt doch diese 160 Fragmente zu bekommen, weil da mit dem Ende irgendwas ist, weil das nicht zu kurz ist oder nicht vollständig. Und wenn man halt das richtige Ende haben will, muss man die halt sammeln und von der Story her ganz anders. Das ist relativ gut von der Story mit den Zeitreisen, da muss man halt ein bisschen durchblicken. Vielleicht sollte man auch schon mal den Film Zurück in die Zukunft gesehen haben, um das mit diesem nach diesem Zeitbaum zu raffen. Und ja, gibt halt auch viele andere, von die halt das Spiel besser machen als den Vorgänger. Aber ja. Jetzt halte ich mal kurz die Klappe, wenn du noch was fragen willst.
Also für mich hört sich das gerade so ein bisschen an, als ob das diese Zeitreisen im Vordergrund stehen, aber auch gleichzeitig wohl der größte Strecker sind in dem ganzen Spiel. Also, dass du da wirklich nur am Sammeln bist, aber nicht kein wirklich klares Ziel hast.
Auch schon, du hast einen Hauptstrang, den du verfolgen kannst. Du kannst natürlich auch einfach geradeaus durchrennen. Nur die Hauptstory entlang. Dann bist du wahrscheinlich schon 24 Stunden circa durch, so wie das aussieht. Aber wenn du halt ein bisschen mehr machen willst und durch die anderen Zeitzonen und Gebiete noch ein bisschen mehr von der Story, von den Personen erfahren willst, was da alles so passiert und so und tralala, sollte man das halt auch machen, abgesehen von den Fragmenten. Weil sonst geht dir ziemlich viel Info und so weiter an dir vorbei. Gut, ich meine, das ist wie bei 10.2 damals. Das hast du in 24 Stunden auch durchschwatzen können. Und wenn du dir das Lösungsbuch dann mal gekauft hast, hast du gesehen, was du alles dann noch machen kannst, weil da gab es ja auch ein Spezialende. Und da hast du dann auch da nachher 70, 80 Stunden gebraucht, weil du auch zweimal durchspielen musstest, damit du das Riesenende hast nachher oder die 100%. Und das ist hier im Prinzip dasselbe Prinzip. Also das kann jeder frei entscheiden. Reicht mir die Grundstory und renn durch und muss nachher doch noch 10 Stunden leveln, weil es am Ende zu schwer ist, oder mache ich direkt alles?
Darf ich was kurz fragen?
Mach das.
Und zwar ist es aber trotzdem nicht so linear wie 13 am Anfang, oder? Bei 13 bist du ja die ganze Zeit erstmal mehrere Stunden in diesen einen Gang dort gefesselt gewesen, dass Thread gerade ausging. Das haben sie anscheinend geändert, oder?
Ja, ich finde die ganzen Gebiete ziemlich, jetzt nicht klein, aber so ein kompakt. Du überblickst die relativ schnell und jede Zeitzone hat quasi seine eigene Karte. Ich sag mal, wenn du jetzt in Gebiet X in 10 Jahre später hingehst, dann kann es sein, dass dort gewisse Wege versperrt sind und andere Personen auftauchen mit anderen Aufgaben. Gehst du dann in eine andere Zeitzone aus demselben Gebiet, sieht die Sache wieder anders aus. Da sind wieder andere Wege begeben, als zum Teil andere Figuren. Und dann ist es so, wenn du in der Zukunft was veränderst, einfach ein bisschen seltsam, aber durch die Story rafft man das nachher. Wenn du in der Zukunft irgendwas veränderst und gehst dann zurück in die Vergangenheit, dann ist die Person auf einmal nicht mehr da und hin und her oder weiß das nicht mehr. So mit Snow, da veränderst du sowas und auf einmal verschwindet der, weil er nicht in die Zeitzone gehört. Und ja, das ist halt ein Hin und Her.
Ja, das gab es ja aber bei Final Fantasy X ja auch schon, oder? Ein bisschen so leicht angedeutet. Weil Tidus ist ja in
So.
dem Sinne auch durch die Zeit gereist, ne?
Ja, gut, Dateithema, das ist ja, ich finde, das ist eigentlich gar nicht mal verkehrt. Ich finde, das ist noch gar nicht so ausgeschlachtet wie ganz andere Themen. Da finde ich halt einfach ganz erfrischend. Ich glaube, das letzte Mal hat man so Ähnliches bei Chrono Trigger gehabt. Ich habe das zwar nie gespielt, aber da war ja auch irgendwie was mit Zeiten.
Naja, Chrono Trigger hat ja sich ja mit diesen Zeiträtseln sehr arg beschäftigt, dass du auch, wenn da mal versperrt war in der Zukunft, ein bisschen die Vergangenheit, da warst dann wieder frei oder genau umgekehrt. Davon hat das Spiel ja gelebt. Aber also es gibt schon sehr lange diese Dings, ja, diese Rumreiserei in der Zeit, um irgendwelche Sachen auszumerzen oder irgendwas damit was gebaut ist, dass du dann über den Weg drüber kommst, wo früher keine Brücke war. Also das ist ja nicht gerade neu. Was mich jetzt mal interessieren würde, als jemand, der jetzt ja, mit Final Fantasy 13 bisher noch nicht keine Berührung hatte, haben sie was am Kampfsystem geändert? Weil da wurde ja früher im Vorfeld ja gesagt, das hat sich ja etwas verändert zu den vorigen Teilen. Haben sie auch bei 13.2 jetzt was verändert?
Ja, also es gibt ja viele, die sagen, man hat bei 13 nur X drücken müssen. Ich weiß zwar nicht, wieso die alle nur X drücken mussten, aber ich habe auch viel L1 gedrückt. Na, jetzt blöd gesagt. Und bei 13-2 haben sie jetzt nicht so viel geändert, aber es ist dynamischer, kann man sagen. Also du hast jetzt nur noch zwei Figuren, diese Sarah und diesen Noel. Und du kannst die ganzen oder einen Großteil der Viecher, die du erledigst, auch aufsammeln quasi nach dem Kampf. So ein kleiner Pokémon-Effekt, kann man sagen. Obwohl, das ist eigentlich relativ groß im Spiel noch, muss man sagen. Und die hast du als dritte Figur dabei, mit halt unterschiedlichen Drescher oder Verheerer. Kann man sich halt so zusammenstellen, als hätte man drei. Und die einzelnen Figuren, die einzelnen Monster kannst du halt auch leveln und aufwerten und pipapo. Und damit kommt schon mal ein bisschen Schwung in die Sache. Ist ganz lustig, wenn du da im 13. Teil immer gegen den Behemoth gekämpft hast. Und in 13-2 hast du den da als Drescher-Partner, weil die, also das ist schon lustig. Und die haben dann auch eigene Fähigkeiten und hin und her. Und was halt, finde ich, am wichtigsten ist bei dem Teil ist, du kannst entweder, beim Kampf geht halt toxisch in die Kämpfe dabei, entweder auf leicht oder auf normal stellen. Weil bei 13 hattest du, je nachdem wie viel du gelevelt hast, am Ende echt Ewigkeiten an manchen Gegnern gehangen, weil die einfach so viel HP hatten. Und da hast du die einfach nicht richtig runtergekriegt. Da hast du bestimmt bei manchen Gegnern bestimmt 20 Minuten gehabt. Das ist hier jetzt nicht mehr so schlimm. Weil du kannst immer noch, wenn es dir zu schwer ist, dann auch komm, ey, dann gehst du auf leicht. So, das ist schon mal was für das Kampfsystem. Und was ich am allerwichtigsten finde, ist, du hast vorher eine Paradigmen, also da, wo halt steht, was für ein Typ, wie angegriffen wird. Ne? Da konntest du halt über die L1-Taste, nicht bei X, konntest du auswählen und hin und her schieben. Und das hatte aber immer eine Unterbrechung verursacht im 13. Teil. Also du hast dann damals mit Verheerer gerade angegriffen und wolltest aber dann wechseln auf Drescher, dann hast du das abgebrochen, dann hat das ein paar Sekunden gedauert und dann musst du das neu anklicken, alles und hin und her. Und das hat ziemlich viel Zeit gekostet und auch in manchen Situationen nicht gerade so gut dann geregelt. Und das geht jetzt dynamisch. Du kannst halt, egal was du gerade am Machen bist, am Drücken bist, was für eine Aktion gerade läuft, du kannst direkt die Paradigmen wechseln hin und her, wenn du dich mal aus Versehen um eine Zeile verklickt hast, Dann klickst du nochmal gerade L1, gehst hochklickst und dann ist die Sache gegessen. Und das ist relativ gut. Gut, wenn man levelt, dann sucht man sich eh mal eine Stelle, wo es einfach ist. Ne? Da muss man dann wirklich nur X drücken, aber das ist in jedem Spiel so. Und was halt auch neu ist, und halt diese, also bei Kreis 2 ist das, ach komm, jetzt komme ich aufs Wort nicht.
Brüste?
Diese Time Attack. Ne, wusste nicht, die kommen da auch so drin vor, aber diese Aktiv-Time-Battle-Gedöns, wo da Quick-Time-Events, so. Genau, wenn du bei einem Boss bist oder so, und dazwischen oder gegen Ende oder am Anfang, da kommen dann immer wieder mal so storytechnisch gesehen, bla bla bla, da passiert dann ein bisschen was, und dann springt der da rum und dann musst du halt ganz schnell X und dann Dreieck und dann Viereck und dann links und rechts und links drücken, damit du genug Schaden hast. Und da bist du auch nicht aufgesetzt, das Hirn ist fließend, geht da rein. Also, du bist am Kämpfen, dann kommt der bla bla bla, dann springt der da rum, dann drückst du und dann geht auch direkt wieder weiter. Also, das ist nicht fließend. Also, da kommt schon Abwechslung rein. Gut, außer wenn man halt levelt, ne? Dann drückt man XXXX, das ist klar, dann will man schnell hochleveln.
So, ohne zu viel zu spoilern, wo storytechnisch, wo fängt das Spiel an? Oder ist es komplett was Eigenes innerhalb mit diesem Protagonisten? Oder setzt es komplett woanders an? Geht es wieder an den Anfang zurück? Wo ungefähr kann man sich das Spiel vorstellen, wo einzuordnen nach 13?
Also das Spiel fängt an regulär nach 3 Jahren. Nach 3 Jahren nach Teil 13. Dann hat man vorher noch ein Video gesehen, wo Lightning in Valhalla rumspringt und den einen Typ da erledigen will. Und dann der Noel da auch dabei kommt und man fragt sich eigentlich am Anfang, wieso ist Lightning überhaupt verschwunden? Wie kann das sein? Weil man hat doch im Abspann von 13 gesehen, dass Lightning da ankam, die geredet haben, wie noch ihren Segen für Sarah und Snow gegeben hat. Und auf einmal will niemand was von dieser Szene wissen oder kennen und sagen alle, die Sarah hätte das halt nur erfunden, während sie im Kristallschlaf war. Und dann stellt sich später heraus, durch die ganzen Anomalien, also diesen Paradox, dass da halt ziemlich viel Chaos in der ganzen Zeitlinie herrscht. Und die ganze Sache wird halt aufgedeckt und will die Zukunft ändern. Da will man noch Noels Zukunft retten und dann noch zu Lightning halt kommen und da ist ein Hin und Her halt.
Noch eine andere Frage zuerst, was du gerade erzählt hattest. Wenn du jetzt zum Beispiel den Behemoth mit hast, ja, als den dritten Kämpfer, kannst du dann den auch benutzen zum Fortbewegen, dass du auf den reitest?
Nee, das geht nicht. Dafür wird so
Schade.
viel gewohnt wie Schokobos halt.
Ja. Und ersetzen aber dann die Monster, die du einsammelst als dritten Charakter, dann die Aufrufe oder gibt es die trotzdem noch separat?
Ja gut, Aufrufe gibt es jetzt ja keine mehr. Ich meine, es sind hier keine LC mehr. Deswegen ist das klar, dass du keine Aufrufe mehr gibt, wer jetzt den 13. gespielt hat. Und die ersetzen halt quasi den dritten Charakter, die Monster.
Okay.
Du kannst zwar das Monster so direkt mit steuern, aber die machen ihre Arbeit eigentlich ganz gut. Ich bin schon die ganze Zeit mit dem Behemoth da rumrennen als Brecher und der haut eigentlich recht gut drin.
Ja, das war immer einer der größten und mächtigsten Gegner, die man hatte bei Final Fantasy. Aber was gibt es da auch irgendwelche speziellen Charaktere, die man halt nur mit Sidequests kriegt, die halt besonders stark sind, oder ist sowas halt nicht vorgesehen?
Meinst du das mit dem Monster?
Naja, du kannst ja die Monster, die du besiegt hast, einige kannst du auch einsammeln, ne? Hast du erzählt.
Naja.
Ja, und gibt es dann irgendwelche Sidequests in irgendwelchen anderen Arealen, in denen man schwer reinkommt, die man halt finden muss? Wo
Na
es
gut,
halt.
du musst halt, um bestimmte Chronosphären zu öffnen, so Urartefakte haben, die verteilt sind. Also bei dem Teil lohnt es sich wirklich, ein Bildungsbuch zu haben. Und klar, es gibt bestimmt irgendwelche Monster, die du nur kriegst, da und da. Zum Beispiel, du hast ja auch da so ein Casino. Naja, Schokobo-Rennen, da habe ich jetzt schon gelesen. Um da wirklich erfolgreich zu sein, brauchst du einen silbernen Schokobo. So, und den kriegst du in einer bestimmten Zeitzone, wo man scheinbar relativ spät erst hinkommt. Und den muss man dann einfangen. Damit man dann dort gute Chancen hat oder halt schnell Geld machen kann, wo man da braucht, um da Fragmente zu kriegen. Und, aber ansonsten müsste ich das nicht. Du hast halt, bis jetzt hatte ich statt, dass Snow halt mit in der Gruppe war, in der Zeitzone, wo der vorkommt. Als vierten Charakter, den man halt mitspielen kann, der komplett selber agiert.
Okay.
Also du hast praktisch zwei direkt zum Steuern und der dritte ist dieses Monster, was halt auch mit dabei ist und Schaden oder tankt oder irgendwas anderes macht. Und du kannst noch einen vierten noch mit dabei haben, der komplett autark agiert. Habe ich das richtig kapiert?
Genau, das war mit dem einen, der dazukommen kann, jetzt einmal erst. Ob das nochmal vorkommt, weiß ich nicht. Aber ich glaube eher weniger. Weil, also, ja.
Ist das also zeitzonenabhängig, wo du dich bewegst, ob du den Typ bekommst oder nicht?
Ja, genau.
Ah, okay. Das wusste ich jetzt nicht. Okay. So, allgemeine Einschätzung. Würdiges Nachfolgerspiel, würdige Erweiterung dieser 13er-Serie oder was als alter Final Fantasy-Hase, was wünschst du dir oder was vermisst du an diesem Spiel?
Was ich mir wünsche, ist World of 13. Aber vermissen tue ich seit dem 10. Teil einiges, wie viele andere auch. Warum auch viele so hart ins Gericht gehen mit den Teilen seit 10 oder beziehungsweise seit 12. Aber mein Gott, man kann es auch nicht ändern. Wir machen es so, wir werden nicht in Teil bei denken und schlecht war 13 jetzt auch nicht. Und der Teil hier ist eigentlich auch richtig gut. Muss man sagen, wir hätten vielleicht bei 13 einiges schon so machen sollen, wie jetzt bei dem Teil. Gerade mit dem Kampfsystem und da hat man ein bisschen hin und her springen können. Aber gut, bei 13 hat die Story doch gar nicht erlaubt, nochmal zurückzugehen, weil sie ja quasi auf der Flucht waren. Und also man kann nicht meckern. Also man kann da Spaß damit haben oder man ist so engstirnig mittlerweile, dass man sagt, nee, das ist nicht mehr so wie früher, also lass mal auf den Kauf sein. Ich meine, man kann doch hingehen und nicht kaufen, aber es wird nie wieder so werden, wie es mal war. Versus, was man da bisher so weiß davon, das sieht schon so aus, dass Abbott wieder verstärkt in die Richtung geht wie früher, wenn es da mal eines Tages erscheint. Aber ansonsten, also ich finde den Teil auf jeden Fall besser als 13 von der Machart her.
Tja, das ist ja schon mal eine Aussage.
Ja, und ich denke mal, dass schon ein paar Stunden dauern wird, bis ich da mal ein Ending-Video hochladen werde bei uns auf der Seite. Und ich denke mal, 2-3 Wochen kann das noch gut dauern.
Bis du überhaupt generell durch bist oder bis du halt mal dein super Special-Ende rausgearbeitet hast, dann aus zig Sidequests und Zeitzonenbewältigungen?
Ich gehe erst zum Ende, wenn ich alle 160 Fragmente habe. Vorher gehe ich nicht am Ende. Und da ich jetzt doch mit meinen 3 Wochen Urlaub bekommen habe, muss ich das ja dann nach der Arbeit, wie die Zeit dann ist, halt zocken und dann, das wird sich jetzt ein bisschen ziehen dann.
Tja, dann wünsche ich dir da viel Glück und ich bin gespannt, was du dann hier für ein schickes Spoiler-Ende uns dann präsentieren wirst. Ich bin gespannt.
Genau, da könnte ich eigentlich einen Aufruf machen, wenn hier irgendeiner von den Podcast-Hörern zufällig das Spiel auch spielt und einer von den Leuten ist, der wirklich jetzt jedes Ende oder jedes Teilende oder je nachdem, wie das da ist, wenn man nicht alle Fragmente zusammen hat, das alles macht und alles sehen will und die Gelegenheit hat, das aufzunehmen und bei YouTube zu stellen, der soll sich mal bitte bei mir melden, entweder im Forum oder auf YouTube, dann würde ich nämlich gerne diese ganzen Enden oder Teilenden oder verschiedenen Enden oder wie auch immer gerne in der Playlist mich zusammenfassen und bei uns posten. Also falls irgendjemand da draußen da so den Ehrgeiz und die Zeit dafür hat, alles zu machen, dass man jedes verschiedene Ende, wie auch immer das sein wird, aufnehmen kann, der sollte sich halt mal melden. Weil es wäre halt schon mal praktisch. Weil ich gehe jetzt nicht hin und lese mir jetzt durch, was muss ich machen, damit ich nur das Ende sehe und was muss ich machen, damit ich nur das andere Ende sehe. Dann muss ich das Spiel ja 8-9 mal durchspielen oder was. Und also, die Nerven habe ich jetzt auch nicht. Ich mache halt eine große Ende. Und dann ist das gut für mich, weil ich habe da sowieso noch nichts Genaues gehört. Die einen sagen, wenn man nicht alle Fragmente hat oder immer nur so und so viel oder so und so viel oder so und so viel und dann durchspielt, hat man immer nur ein Teilende. Man erfährt quasi immer mehr vom Ende, desto mehr Fragmente man hat. Andere erzählen, es werden unterschiedliche Enden. Das weiß ich jetzt nicht. Und ich sehe doch nicht ein, da jetzt das Spiel das Thema durchzocken.
Ihr habt es gehört, liebe Community. Also wenn ihr auch Final Fantasy 13.2 spielt, ihr habt das Ding schon durch und vielleicht irgendwie mitgeschnitten, aufgenommen, die Enden, meldet euch beim Cloud, Facebook, Forum, YouTube, Comments bei uns auf der Seite, erfreut sich und wir können da eine schöne Community-Aktion draus bauen, wäre toll. Gut, von Ja, von den Japano-RPGs kommen wir jetzt zu einer ja fast schon ausgestorbenen Form des Spielegenres. Es ist schon ja lange, lange her, dass es mal ein richtig, richtig gutes 2D-Adventure gab. Also von der Qualität eines Monkey Islands oder ein Fate of the Atlantis, Indiana Jones Teil 4 von LucasArts damals noch. Deponia, Fully, du hast es angespielt. Was ist dein Eindruck?
Ich habe es nicht nur angespielt, ich habe das auch durchgespielt. Und man muss halt schon sagen, Deponia hat das Rollenspiel-Genre, also das Point-and-Click-Adventure-Genre, so muss man ja sagen, würdig reanimiert. Also generell, Deponia ist am 27. rausgekommen, also 27. Januar, und hat in der Zeit davor schon auf Amazon die Vorbesteller-Charts gerockt, war dort lange, lange Zeit auf Platz 1. Und war jetzt selbst eine Woche nach dem Erscheinen noch auf Platz 1 der Bestellercharts. Das Spiel ist von den Edna bricht Ausmachern, was auch schon ein super Point-and-Click-Adventure war. Die Leute von Dedelic, so heißt die Spielefirma, die das entwickelt, sitzt bei uns in Hamburg. Das heißt, ja, wir Deutschländer haben jetzt eine, wie soll man es nennen? Hochwertige Spieleschmiede mehr. Das war das letzte Mal bei Crytek so mit Far Cry und jetzt ist Dedelic wirklich auch auf dem Stand, dass die sagen können, ja, wir haben was geschaffen, was sonst keiner geschafft hat. Ein ganzes Genre zu reanimieren ist schon schwer, finde ich.
Naja, Harveys New Eyes haben sie auch gemacht, also Harveys neue Augen.
Ja, das gehört ja zur Edna bricht aus Serie. Also für mich ist Edna bricht aus und Harveys neue Augen ist quasi ein Spiel.
Ja, aber es sind auch eh in der letzten Zeit relativ coole Spiele in der Richtung rausgekommen. Hey, ich sag jetzt zum Beispiel nur Unwritten Tales ist noch ein ziemlich cooles Adventure, was rausgekommen ist. Vampire Story war sehr gut, ist aber auch schon, ist auch schon ein paar Jährchen alt und dieses Harvey bricht aus und jetzt das Deponia, das hat ja wirklich nur Lob bekommen. Also gerade Deponia, das sagst du ja selber, auf Amazon die Verkaufscharts mal kurz gesprengt, deutsches Spiel, ein deutsches Point-and-Click. Man sieht, das Genre ist bereit für ein Revival und es gibt noch genug Fans von früher, die unbedingt mal wieder ein Point-and-Click spielen wollen. Aber wichtiger ist jetzt ja mal, wie spielt sich's? Um was geht's denn? Erklär mal.
Also in Deponia geht es im Großen und Ganzen um Rufus. Rufus ist zu Beginn des Spiels, wie soll man sagen, ein Arschloch. Also er tut alles, um sich unbeliebt zu machen, selbst beim Spieler selbst. Und erst so nach, naja, 20 Minuten Spielen merkt man so, okay, also dieser Charakter, der hat schon was, was sich zu spielen lohnt. Rufus wohnt bei seiner Ex-Freundin, Toni. Und fällt der tierisch auf den Sack. Der frisst ihr das Essen weg und ja, nervt sie halt bis aufs Blut, so dass Toni ihm auch den Tod wünscht. Rufus.
Das hört sich so ein bisschen an wie eine Mischung aus Alan Harper und hier Californication, also Moody, Hank Moody.
Ja, also das Ganze spielt halt auf dem Müllplaneten Deponia. Deponia besteht wirklich nur aus Müll. Überall liegen Schrott und vergammelte Reste und Rufus tut das öftere Mal den Gestank beschreiben. Und ja, er versucht halt von Deponia runterzukommen in die Stadt der höheren Schicht, Elysium. Und Elysium schwebt halt ein ganzes Stück über Deponia und er versucht sich halt am Anfang des Spiels mit einer Rakete dort hoch zu katapultieren. Ja, wie man aus den Trailern und so weiß, das geht nicht ganz so gut. Aber bei dem Versuch lernt er die hübsche Goal kennen. Er versucht dann über Goal ja, einen Weg nach Elysium zu finden. Und sehr schnell merkt man dann, dass halt Rufus sich in Goal verliebt. Und ja, alles andere wäre gespoilert, muss ich jetzt leider schon sagen. Das Spiel hat mit seinen 10 Stunden schon eine ziemlich lange Spielzeit für heutige Spiele. Für frühe Spiele natürlich nicht, da kommt man fast schon Tage vor so einem Adventure rumsitzen. Aber man muss dazu sagen, dass Deponia ist ein Dreiteiler. Das war jetzt Teil 1, Teil 2 kommt im September. Teil 3 hat noch keinen Release-Termin. Und es ist kein Vollpreistitel, es kostet nur 30 Euro. Und es hat vor allem keinen Kopierschutz, womit die Firma Dedelic sich echt was getraut hat, heutzutage ein Spiel rauszubringen, was keinen Kopierschutz mehr hat.
Was ist der Zweck dafür?
Ja, ich denke mal, also ein offizielles Statement dazu gibt es leider nicht. Aber ich denke einfach mal, die wollten damit auch der Community mal was zurückgeben, weil in letzter Zeit gab es mit Kopierschutzen und vor allem Kopiermaßnahmen echt viel Probleme. Und dann einfach jetzt zu sagen, ein ehrliches Spiel rauszubringen, was halt wirklich, wenn man das Spiel mag, wird man sich es kaufen, wird man sich nicht irgendwo kopieren. Weil es ist wirklich ein super Spiel und es ist jeden der 30 Euro wert.
Ist halt die
Ja,
Frage.
aber der.
Also die Frage wäre halt, für wie viel kommt dann halt der nächste Teil dann raus? Ob das einfach nur ein Angebot ist oder ob man dann sagt so, hey, ihr habt jetzt 30 Euro bezahlt, ihr habt uns vertraut und das wirklich gekauft, ihr bekommt jetzt hier den nächsten Preis, den nächsten Titel für 10 oder für 15 oder vielleicht sogar als Download, weil man halt das eine Spiel gekauft hat. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit.
So wie ich das bisher rausgelesen habe aus den News und den Pressemitteilungen, wird das nächste Spiel, also der nächste Teil, wird genauso viel kosten, wird aber eine eigenständige Geschichte erzählen, weil am Ende von Teil 1 ist es halt so, dass ein Handlungsstrang beendet wird und ein anderer beginnt auch in dem Moment wieder. Und in den Pressemitteilungen steht halt drin, dass der zweite Teil gespielt werden kann, ohne Kenntnisse vom ersten Teil zu haben. Das ist quasi genauso wie Edna bricht aus und Harveys neue Augen. Die kann man auch getrennt voneinander spielen, aber um wirklich das ganze Erlebnis von der Spielewelt zu bekommen, sollte man sie beide spielen. Und dafür, dass Dedelic mit dem ganzen Projekt halt ein All-In gemacht hat, die haben wirklich alles, was sie an Geld hatten und so in das Projekt reingesteckt, was man auch wirklich an jeder Ecke merkt, dass da richtig professionelle Arbeit geliefert wurde und auch für die Sprecher kein Euro gespart wurde. Es ist wirklich. Es sind diese 30 Euro wirklich wert. Ich hätte da sogar 60 Euro für hingelegt, wenn ich es nicht vom Spielmagazin bekommen hätte.
So, aber das Wichtigste ist ja, so ein Adventure steht und fällt ja eigentlich mit den Dialogen. Also sagt es, die Sprecher sind sogar richtig, richtig klasse. Die Dialoge und die Rätsel. Was sind so die typischen Dialoge, die typischen Rätsel? Es ist auch sehr comichaft gemacht, sehr komödienhaft, sehr viele Insider im Spiel. Wo sind die Ansätze?
Also das komplette Spiel durch ist eigentlich wirklich Satire auf die jetzige Welt, so ein bisschen. Gleichzeitig ja, jede Menge Anspielungen auf Filme der jetzigen Zeit, Filme der 70er, 80er, ein paar Star Wars-Anspielungen, Anspielungen auf andere Spiele wie Harveys neue Augen. Aber von den Dialogen her ist es meistens so, man selbst denkt, ich klicke jetzt da drauf und dann sagt Rufus was total anderes, was man überhaupt nicht erwartet. Und jeder in der Spielwelt um Rufus herum denkt das gleiche wie der Spieler selbst. So von wegen, alter Rufus, was bist du jetzt für ein Idiot? Und das sagen die halt auch wirklich und die sagen das glaubhaft. Das ist das Schöne, die Dialoge sind komplett vertont, alle mit Emotionen vertont. Tony rastet zum Beispiel einmal aus und kann nur mit Beruhigungsmittel wieder stillgestellt werden. Und das ist einfach absolut glaubhaft. Okay, das ist nicht lippensynchron, weil das Ganze ist gezeichnet, deswegen nicht wirklich animiert, sondern der Mund geht auf, man hört was, der Mund bewegt sich halt auf und zu und man hört weiter was, aber das macht dem Spiel nichts aus. Von den Dialogen her ist es auch wirklich so, man hat am Ende, fühlt man mit. Also es ist wirklich wie ein wirklich packender Spielfilm, das Ganze ist. Man hört auch selten zweimal das Gleiche. Es gibt für manche Gegenstände gibt es mehrere Dialoge zum Beispiel. Für andere wiederum ist das ein kleiner Minuspunkt. Zum Beispiel muss man einen Schweißbrenner häufiger mal verwenden und Rufus sagt dann öfters mal, ach, mein Inventar fackelt ab und Toni will mich nicht mehr zusammenflicken. Okay, aber ansonsten ist es wirklich tipptopp, also oberste Klasse, was Spielevertonung angeht. Besser als Medal of Honor, beziehungsweise, wie ist der neue Modern Warfare, was die da an Sound leisten. Ja, vom Rätseldesign ist es so, dass das Spiel sich nicht an Profis wendet, sondern eher so an mittelständische bis halbprofessionelle Spieler. Die Rätsel sind immer nachvollziehbar, aber auch zum Teil etwas sehr einfach und manchmal stolpert man über die Lösung von zukünftigen Rätseln, ohne dass man es wirklich wollte. Und dann denkt man sich später nur, boah, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Aber durch Trail and Error bei einem anderen Rätsel hat man es halt vorher schon gewusst, wie es passiert. Gegen Anfang sind die Rätsel etwas wild, also führen nicht wirklich zur Story bei. Gegen Ende ist es aber so, dass die Rätsel nur noch so einen Seitencharakter haben und wirklich die Story im Vordergrund steht. Also die letzten 2, 3 Stunden vom Spiel hat man wirklich fast ununterbrochen Rufus und Gol, die miteinander Dialoge halten und ja, und halt die Story vorantreiben. Ich will jetzt nicht zu viel spoilern, das wäre unfair den Käufern gegenüber. Ja. Habe ich hier noch so stehen?
Du hast was stehen? So,
Ja,
so.
ich hab mir natürlich Notizen gemacht, was ich so alles ansprechen wollte. Ja, Jan Müller-Michaelis, der Macher von, also eigentlich der Chef von Didelic, den Entwicklern, der hat ja so diese kleine Marotte zu jedem Spiel, das die entwickeln, den Titelsong zu singen. Das hat er diesmal auch wieder gemacht. Fand ich auch super, weil der Titelsong, das ist so ein Ohrwurm wie, ja, wie bei Harveys Neue Augen, der Nadel- und Faden-Song. Ja, ein kleines Beispiel an Rätsel hätte ich dann doch noch gern gebracht, um halt so die Detailverliebtheit zu den Rätseln halt zu erklären. Und zwar geht es in der Mitte des Spiels darum, dass man ein Paket mit einer Brieftaube versendet. Und eigentlich will man das gar nicht, sondern man will nur, dass die Brieftaube abstürzt. Weil die Brieftaube etwas trägt, was man für ein anderes Rätsel braucht. Und dafür muss man halt ins Post Office gehen und dort die Paketversandmaschine etwas modifizieren. Und das die super geile Idee, dass die Paketversandmaschine von Kätzchen betrieben wird und man die mit Kaffee und ja, einem Espresso aufpushen muss, damit die wirklich funktionieren, ist so super süß und super geil umgesetzt. Ich habe wirklich lachend vor dem PC gesessen und das war beste Spielemoment des letzten Jahres.
Also ich bin Katzenbesitzer und ich sag mal ehrlich, wenn ich manchmal sehe, wie meine spinnen und denen noch jetzt ein Espresso geben würde, oh mein Gott.
Ja, also wenn man der Katze zweimal Espresso gibt, dann dreht die auch ganz schön am Rad.
Im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja.
Würde ich mal
Ja,
sagen. Nee,
okay,
aber
aber.
ist schön, dass du so viel lobende Worte für dieses fast schon totgesagte Genre übrig hast. Also ich glaube, Didelic möchte da wohl richtig einsteigen in diesem alten Genre. Also wenn hier lauter
Genau.
so Brüller rausbringen, so nacheinander weg, im Adventure-Bereich, ich glaube, da erwartet uns dann vielleicht echt noch mehr so Hochkaräter.
Hochkaräter. Delic hat schon viele Spiele im Adventure-Bereich rausgebracht und davon sind auch viele schon preisgekrönt. Ich weiß nicht, ob The Whispered World euch was sagt. Das war
Nicht wirklich.
eines
Was mit
der
dem?
früheren und das hat auch von GameStar zum Beispiel Spiel des Jahres Awards und alles Mögliche bekommen. Dann halt die Edna-Reihe, klar, super. Machinarium ist von denen gesponsert worden. Und Machinarium hat auch damals böse, böse abgeräumt. Das ist jetzt Teil 2 von bei Didelic in der Mache. Also die wissen, was sie tun. Und ich glaube, von denen wird man noch einiges mehr hören.
Das sind auch schöne Kauschelspiele, also kannst jeden hinsetzen, der ein bisschen Rätselfreund ist und ein bisschen auf eine gute Geschichte steht, den kannst du ja problemlos an den PC setzen und ist glücklich damit.
Ja. Das würde ich so unterschreiben.
Gut, dann vielen, vielen Dank für diesen Beitrag. Wir gehen aber auch jetzt dann noch gleich weiter in der Liste und der Fuli hat sich noch ein Spielchen angeguckt. Ein ist zwar noch nicht erschienen in Deutschland, aber ja, lass uns mal über A-Train 9 reden.
Ja, so viel kann ich da jetzt noch nicht drüber sagen, weil das Spiel ist komplex. Es ist sehr komplex und es ist zum Teil auf Japanisch. Also wir sind wieder in Japan angekommen. Dort ist nämlich seit 85 gibt es da eine Serie, die hieß damals Let's Take the A-Train. Und ja, das ist im Prinzip SimCity gewesen. Wurde auch später von Maxis, von dem SimCity-Macher, weiterentwickelt. Und ist eine Wirtschaftssimulation basierend auf Zügen. Jetzt würde ich ja sagen, oh toll, Züge. Aber das Ganze ist eher so aufgezogen, dass man Schienen baut, wie auch im Industriegigant damals. Und dort mit den Zügen halt Waren transportiert, Personen transportiert. Und das Ganze jeweils mit jedem A-Train-Teil up to date, was Grafik angeht. Also momentan A-Train 9. Oder der Bahngigant, wie er in Deutschland erscheinen wird, ist ja extremst geile Grafik, Shader ohne Ende. Und das war bei jedem einzelnen Spiel so, dass die immer Up-to-Date-Grafik drin hatten und auch immer komplexer wurden. Also bei A-Train 9 gibt es jetzt momentan über 100 Menüs, wo man was einstellen kann. Da ich eine halb japanische Version habe, ist das nicht ganz so leicht. Also ich verstehe die Hälfte von dem Spiel noch nicht so ganz. Aber das Spiel ist einfach super. Und ich finde es schade, dass es erst jetzt nach Deutschland kommt. Die vorherigen Teile waren nur in Japan und in den USA erhältlich. Und mit dem Bahngiganten wird uns dann eine wirklich gute Wirtschaftssimulation erwarten, die hoffentlich ihren Anklang findet, weil A-Train 10 könnte dann auch in Deutschland ein ziemlich, ja, wieder so ein Industriegigant. Die Serie ist ja leider tot, aber jetzt könnte man die auch mal wieder beleben, finde ich. Industriegigant habe ich immer gern gespielt. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber es war ein schönes Spiel, fand ich.
Ich fand's ultra langweilig. Ich hab's auch gespielt in den ersten und den zweiten Teil. Ich fand ihn einfach nur langweilig damals. Aber okay, wenn wir jetzt mal sagen, so Sachen wie der Agrarsimulator oder Bahnsimulator und so weiter, solche Sachen sind in Deutschland auch relativ gefragt und stürmen auch immer regelmäßig die Amazon-Charts. Dann könnt ihr auch so ein Spiel wie A-Train 9 zum Beispiel auch seinen Anklang finden, weil es gibt wohl ja einen Markt dafür und es gibt auch Fans der so eines Genres, also sprich zu so Simulations- und Wirtschaftssimulationsgeschichten.
Ja, A-Train 9 hat schon eine ziemlich große, also A-Train, die Serie, hat schon eine ziemlich große Fanbase. Die ist halt vor allem in Japan und im schweizerischen Raum. Also wenn man mal auf YouTube googelt, man findet diverse Let's Plays auf Schweizerdeutsch oder auf Österreichisch. Und ich glaube, so schwer wird es das Spiel hier nicht haben, weil, wie du schon sagtest, das sind so Spiele, die man anderen Leuten schenkt oder die mal die Eltern auch spielen können. Ja, es ist halt. Das Genre muss begeistern, das ist klar. Also Wirtschaftssimulation, man muss da Fan von sein. Aber auch wenn man kein Fan davon ist, ist A-Train 9 wirklich ein Spiel, was man sich angucken kann. Weil es ist halt wirklich von der Grafik her unerreicht bisher. Wenn man da eine Metropole am Ende aufgebaut hat, weil die Städte, die man baut, die entwickeln sich selbst, ohne dass man selbst sagen kann, wie sie sich bauen sollen, sondern man tut halt Waren hinliefern, tut in die Straßen bauen und dann bauen die Leute sich da selbst die Häuser zusammen und tun die Welt halt beleben, die man denen gibt. Und wenn dann wirklich am Ende eine ganze Metropole da steht und man weiß noch, ach ja, da früher war mal das und das Gebäude, das habe ich dann abreißen müssen, um da einen Bahnhof hinzustellen oder so. Das hat so wirklich dieses SimCity-Flair dann. Wenn man in SimCity 3000 vor seiner fertigen Stadt am Ende stand und sich gedacht hat, was baue ich jetzt? Und keine Lust mehr hat, irgendwas abzureißen, dann kann man bei A-Train 9 immer noch zum Beispiel einen magnetschwebebahnen Bahnhof bauen, der erst ziemlich weit am Ende möglich wird und dann halt das Ganze nochmal weiterbelebt, dass man halt nochmal ein Endgame-Content hat. Das hat zum Beispiel SimCity nicht gehabt. Da konnte man ziemlich früh fast alles bauen. Von Society ist nicht zu reden jetzt hier.
Okay, also ich habe es verstanden. Du kannst wie damals in SimCity kannst du einfach nur sagen, dass es jetzt da kommt das, dieses Areal ist für das vorgesehen, das ist für das vorgesehen. Und die Leute bauen dann halt selbstständig ihre Häuserchen da auf und ihre Läden. Du baust dann deinen Bahnhof und deine Strecken aus und lieferst da Waren hin. Was denn, sind das denn eigentlich für Waren? So, kann ich das mir jetzt mal vorstellen wie Beton und Stahl oder ist das irgendwas, irgendwas Abgefahrenes?
Es sind weiße Kisten an sich.
Ja,
also es gibt im Prinzip nur zwei Waren. Es gibt einmal die Personenbeförderung und es gibt die Güter. Und ganz so wie, okay, das ist jetzt grün, das ist Wohngebiet, so leicht ist das dann nicht. Das Ganze läuft dynamisch ineinander über. Am Anfang ist alles nur Baufläche und dann stellst du ein, dadurch, dass du da zum Beispiel einen Freizeitpark in die Nähe baust, stellst du dann ein, okay, das wird Gewerbegebiet. Aber wirklich Gewerbegebiet ist das dann auch nicht, weil dazwischen kommen immer wieder ein paar Wohnhäuser. Und wenn du das wirklich zu einem Gewerbegebiet machen willst, musst du da gucken, okay, ich liefere da die Leute morgens hin und tue sie abends zurück ins Wohngebiet fahren. Dadurch sind sie tagsüber da, das heißt, da werden Leute arbeiten. Und ja, so wird das halt im Großen und Ganzen durch Micromanagement, tut man halt die Stadt so lenken, wie man selbst es will. Und es ist halt, ein Zug, der von A nach B fährt, ist in A-Train 9, naja, eine Einstellung in 7 verschiedenen Menüs. Also du musst dem Zug sagen, okay, du fährst auf dem Bahnsteig dann und da, fährst entweder alle 10 Minuten ab oder einmal am Tag oder fährst nachts um 12 los, kommst morgens um 4 da an. Wenn du zwischendurch noch einen anderen Zug triffst, hältst du an, fährst weiter, lässt den überholen, das und jenes. Und das ist halt wirklich Micromanagement at its best, weil es sowas gibt es heutzutage nicht mehr. Die Leute haben das alles bei den Simulationen und so irgendwie satt gehabt in den 90ern und dann wird das alles abgeschafft. Ich meine, SimCity war damals schön, aber viel gemacht hat man nicht. Man hat die Bauflächen ausgewiesen, hat ein bisschen was an den Steuern gedreht und das war's. In A-Train 9 gibt es allein schon 7 Menüs für die verschiedenen Sektoren, wo du jeden Euro nachweisen kannst, den du hast und auch jeden Euro dann wirklich einstellen musst. Und wirklich diese Komplexität, das hat mir zum Beispiel gefehlt in der heutigen Spielewelt. Ich weiß, das ist nicht jedermanns Sache, aber es ist halt schön, mal wieder so ein Spiel zu sehen.
Stimmt ja, es ist schon lange nicht mehr so sowas in dem Stil rausgekommen. Also ich glaube, was war denn das letzte? Ich glaube Cities irgendwie ist das letzte, wo ich mich dran erinnern kann.
Ja, das, wo man die Welt bauen konnte, was so tierisch gefloppt ist. Das war ein Mehrspielerspiel, gell?
Ja, ich meine Cities XL hieß das und da hast du auch relativ viel Micromanagement gehabt und ich glaube, deswegen hat das auch viele Leute abgeschreckt. Aber das ist jetzt eine Mutmaß und das kann ich jetzt nicht bestätigen.
Ja, aber jeder, der halt sich über Bahngigant informieren wird, bevor er es kauft, wird halt wirklich sehen, ganz oben steht da Wirtschaftssimulation und nicht Aufbauspiel oder so. Weil man tut halt die meiste Zeit, tut man einen Warenkreislauf, also den Güterkreislauf oder den Personenkreislauf optimieren und tut eher an kleinen Reglern drehen, anstatt dass man wirklich baut. Gut, am Anfang baut man halt seine Strecken, aber das geht dann wirklich sehr schnell darin über, die Fahrpläne zu optimieren.
Ja gut, aber das hast du ja jetzt auch in zum Beispiel Anno hast du ja schon so ein Ding gehabt, dass du immer wieder deine Warenkreisläufe geprüft hast und immer noch effizienter gemacht hast, mit welche Insel du in welchem Ablauf einsteuerst oder zum Beispiel, wenn du mal Patrizio gespielt hast, ja, da hast du es ja nochmal richtig Hardcore-mäßiger gehabt, hey, mit wie groß wir die Schiffe ausladen und die alles genau bestimmen, damit immer alles genau richtig voll ist, damit du genau immer so viel Zeug mitnimmst, wie du es dann da auslädst. Also da hattest du ja am Schluss, wenn du mal eine Flotte hattest von 20 Schiffen, die Liste und die Abkreisläufe, hast du ja auch relativ schon viel Makromanagement gehabt damit, also es gibt solche Spiele schon noch, aber jetzt dieser Aspekt mit diesem, ja, in einem ja, jetzigen Setting und nicht so 1400, das ist aber, hört sich auch ganz interessant mal an.
Ja, was da aber wieder schade ist, ist, dass die für die deutsche Version auch viel Komplexität schon rausgenommen haben, also in der Originalversion gibt es über 500 Züge, wie ich glaube. Ja, ich glaube, es waren 500 Züge. Und in der deutschen gibt es zum Beispiel nur einen Güterzug. Das ist schade, aber ich glaube, das liegt wirklich momentan nur an der Preview-Version, die ich anspielen konnte. Aber wenn die das wirklich so beschneiden würden, das wäre wieder diese Angst vor der zu komplexen Spielweise. Ja. Ansonsten kann ich mich nicht erinnern, da irgendwie in letzter Zeit so eine krasse Wirtschaftssimulation gesehen zu haben. Mein
Ich auch nicht.
Patrizia, das ist schon ein bisschen her. Und ich weiß noch, ich habe es verflucht, mich da zum Bürgermeister wählen zu lassen. Auf einmal war das ganze Geld weg.
Haha. Nee, habe ich nicht gemacht. Ich habe lieber schön ausgebaut und mich satt verdient und zugeguckt, wie meine Schiffe überall durch die Hanse fahren. Das war eigentlich ganz toll.
Ja, das war noch Zeit damals. Aber vielleicht kommt sowas bald wieder. Ich meine, wir sind ja heute anscheinend im Monat der wiederbelebten Genres.
Ja, so ziemlich, ne? Und das Spielejahr hat ja erst angefangen. Also, es kommen ja noch relativ viele Sachen raus dieses Jahr. Ich bin schon sehr gespannt. Jetzt haben wir mit Final Fantasy 13 2 und Deponia schon, ja, was sehr Aktuelles, was jetzt im Moment erst rausgekommen ist. Und es kommen ja noch zig Spiele raus hier, wo wir uns das ganze Jahr rüber unterhalten können. Ich freue mich.
Ja, ich glaube, letztes Mal haben wir uns noch beschwert, dass 2011 nur Ego-Shooter Großklassige rauskam. Und jetzt sehen wir ja, was da draus geworden ist, 2012. Nur super andere Spiele.
Ja, und da kommen noch ein paar gute JRPGs dieses Jahr raus, hoffentlich bald nach Deutschland. Also RPG-Bereich für Japan-Fans, da kommt dieses Jahr auch mehr als letztes Jahr. Bin ich ganz froh drüber. Obwohl, kommen ja noch ein paar Shooter, so wird ja nicht, gell?
Ja, da kommt einiges dann wieder. Der Shooter-Bereich ist nach wie vor gut besetzt, aber ich schwärme jetzt einfach mal so vor mich hin, wenn StarCraft rauskommt, wenn Diablo 3 dann rauskommt. Endlich nach zig Monaten des Wartens und Farce und hin und her und südkoreanische Glücksspielbehörde und ach, hast du nicht gesehen, ist alles so ermüdend.
Ah, ich habe jetzt auch mal die Demo zu Syndicate angezockt, wenn wir jetzt hier gerade bei Shootern waren. Fällt mir gerade ein.
Ja, stimmt ja, das soll ja auch jetzt dann rauskommen und als Ego-Shooter. Ich bin schon gespannt, also alleine aus Nostalgiegründen will ich mir das mal angucken.
Ah, ich muss sagen, das ist ziemlich cool eigentlich. Gut, es war zwar nur so eine blöde Multiplayer-Demo, davon halte ich ja eh nichts. Aber wird machbar. Also die Atmosphäre ist auf jeden Fall da, finde ich.
Apropos, wenn wir jetzt gerade so bei Retro-Wiederbelebungen sind, es kommt ja anscheinend dieses Jahr kommt ja auch, der XCOM wird ja fortgesetzt dieses Jahr in Ego-Shooter-Form. Es wird ja, Max Payne geht weiter, Jagged Alliance, Back in Action, also Remake von Jagged Alliance 2, so, ja, so ein fast Remake, ein paar Neues, ein paar Altes. Also dieses Jahr besinnt man sich so ein bisschen auf die Retro-Kultur, habe ich so etwas das Gefühl, ne?
Ist ja auch nicht schlecht. Apropos XCOM, ne? Da kommt nicht nur ein neuer Ego-Shooter, da kommt auch ein neues Spiel, irgendwie, ich habe jetzt nicht genau informiert, auf jeden Fall kommt da noch ein zusätzlicher Teil, irgendwie eine Wiederbelebung des komplett alten Systems, wie damals war, auch vom kompletten Stil her, gut, grafisch neu, aber das Ganze drumherum, wie das damals aufgebaut war, so wird das jetzt wieder sein, da kommt noch irgendein Zusatzteil.
Das ist aber komisch, weil genau bei diesem XCOM, was jetzt rauskommen soll, ist ja das mit dabei. Also diese ganze Forschung mit Obduktion von den Viechern, mit Waffenbaukammern und Raumschiff-Dock ist da alles mit drin. Nur, dass da halt nicht mehr die Spielweise so rundenbasierend ist, wo du auch wie bei Jagged Alliance hier die Typen ziehst und dann schießt jetzt da auf den, schießt du auf den und also nur, dass das halt, also zwei Spiele? Ich habe immer nur von einem gehört.
Also einmal kommt dieser klassische moderne Ego-Shooter und dann einmal also grafisch neu und so nach dem alten Style.
Ja, lass mich da gerne überraschen und ich freue mich da auch. Das wird eigentlich bisher, gibt es sehr wenig Jahre, die mal wirklich komplett irgendwie enttäuscht haben an der Spielelandschaft. Es kam irgendwie immer irgendwas raus, was man zocken konnte.
Ja, und für die wird ja auch ganz gut.
Ich hätte gern wieder so ein Spiel wie Soldiers at War. So richtig schöne Rundenstrategie. Ah, das war damals. War auch so XCOM-Ableger. Aber halt Zweiter Weltkrieg und Hexadex. Nee, es waren Vierecke, glaube ich.
Da ist doch erst was rausgekommen. Steel Commander wurde doch jetzt auch erst ein Remake gemacht letztes Jahr.
Steel Commander?
Also so in diesem Stil, mit diesem Hexagonfeld.
Ach nee, 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 nee. Ich meine schon, Soldiers at War, das war was, da hast du Soldaten auf einer Karte gehabt. So wie Jagged Alliance. Und das Ganze ist halt in Rundenstrategie abgelaufen, also eher so Jack the Lions, das Ganze.
Ich kann mich noch an Commandos erinnern, das war ja auch in dem Stil.
Ja, Commandos war noch eine Ecke früher, glaube ich. Also Soldiers at War, das hat mich wirklich lang gefesselt. Ich habe das auch nie durchgespielt, weil irgendwann immer es zu unfair wurde. Gibt's ja halt nicht mehr Spiele, die unfair sind.
Mo.
Nö, ich habe erst letzte Woche habe ich erst Dark Souls gespielt. Das ist unfair.
Nein,
Ja,
Dark
aber
Souls
das
ist
habe ich
nicht
nicht
unfair.
unfair.
Dark Souls ist einfach nur schwer.
Das, nee, das ist unfair Spiel.
Also immer so, ich hab's im Vorfeld verrissen, die ganze Welt lobt es über den Klee. Ich hasse es, aber naja, es ist immer nur eine subjektive Meinung. Und wenn du jetzt sagst, das ist unfair, ich glaub dir das gerne. Ich fand's nämlich auch unfair und das ist einfach nur brachial dämlich.
Ja, pass auf, ich habe mir das ausgeliehen und habe gesagt, gut, ich spiele es mal an, weil es halt so schwer sein sollte. Und Demon's Souls hatte ich durchgespielt. Ich habe 2 Stunden gebraucht für richtig wenig, was ich geschafft habe. Habe mir ein Walkthrough angeguckt von einem Japaner, der das ganze Spiel in 1,5 Stunden durchgespielt hat. Habe die ersten 10 Minuten mir angeguckt und habe das genau das gleiche gemacht, was er gemacht hat. Und habe trotzdem für die 10 Minuten 2 Stunden gebraucht. Und dann hat er aber dort ein Tor geöffnet, was dann schon zu war bei mir. Und dann kam ich nicht mehr weiter und bin nur noch gestorben. War richtig schlimm.
Puh, kann ich das mal
Ja.
nicht. Dings hier, die PC-Spieler, die wollen doch jetzt, dass das Spiel ja konvertiert wird. Da ist eine richtige Petition durchs Internet gegangen, dass sie das machen wollen. Und Namco denkt ja wohl da auch sehr aktiv drüber nach. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ein PC-Spieler das wirklich so ein Konsolenspiel dann am PC zocken will. Ist mir ein bisschen noch suspekt, muss ich sagen.
Wieso? Ich meine, ich zocke auch einige Spiele, die man auf Konsole zocken könnte, am PC, wie zum Beispiel FIFA. Da habe ich auch einen Controller und spiele das halt darüber. Ich kann das nachvollziehen.
Na, ich
Weil
bin
nicht
mir da noch
jeder hat
nicht
ja das
so.
Geld, sich noch eine Konsole zu kaufen, weißt du?
Ja, aber alleine mal von den FPS mal angesehen. Du hast ja eine relativ stabile FPS-Rate auf einer Konsole. Jetzt sei mal dahingestellt, du kaufst dir das Spiel als Fan auf dem PC und hast halt echt noch eine relativ alte Büchse und kotzt dann nur noch, weil es dann irgendwo an bestimmten Stellen ruckelt wurde, wenn dann da, keine Ahnung, 30 Skelettkrieger auf dich zurennen. Und dann überhaupt, da du ja eh schon so schnell immer verrecken tust in dem Spiel, dann geht's ja noch mal einen ganzen Ticken schneller. Und dann schmeißt du doch irgendwann mal echt den Monitor aus dem Fenster.
Ja gut, das machst du ja automatisch bei dem Spiel generell, aber ich denke eher, dass die Leute, die eine alte Kiste haben, sich das Spiel auch nicht kaufen werden. Ich denke mal schon, dass es die Leute sind, die halt Geld investieren in den PC, den halt haben, weil sie keine Konsole haben, sondern nur einen PC und deswegen das Spiel spielen wollen.
Jo, so
Aber es ist halt
generell.
spekulativ, ja.
Aber mal so generell gesagt, auf welche Spiele freuten ihr euch jetzt aktuell dann, die jetzt in der nächsten Zeit rauskommen? Fangen wir einfach mal mit dem Cloud an.
Ja, jetzt am 10. Februar kommt Katharine, die deutsche Variante, also mit den deutschen Texten, da warte ich drauf. Und dann Ende Februar kommt noch The Last Story, das JRPG vom FF-Erfinder. Syndicate. Venerian Domain, genau. Dann ist der Februar erstmal eingedeckt und dann geht es halt im März mal weiter, sich drum gekümmert, was da noch kommt.
Jo, Fully.
Ja, auf jeden Fall Colonial Marines. Also wirklich, Alien vs. Predator mal wieder, nur halt diesmal nur mit Space Marines. Also,
Ne.
muss sein.
Ende des Jahres, ne?
Ja, ist mir doch egal. Und wenn ich noch Jahrzehnte drauf warten muss, das wird das beste Spiel aller Zeiten. Ja,
Und bis jetzt
wahrscheinlich
schon
nicht,
jeden
aber die besten Spiele
Fall.
sind immer die besten Spiele.
Bis jetzt sieht es ja auch gut aus.
Ja, und halt September Deponia 2.
Jo, Gabriel, was ist mit dir?
Ja, Max Payne, der
Oh.
neue Teil, also Teil 3. Mass Effect 3. Es wird, glaube ich, auch mein Spiel dieses Jahr werden. Und ja, ansonsten lasse ich überraschen von den anderen Titeln, die noch so kommen. Ob halt Diablo zum Beispiel oder Halo 4. Aber eigentlich spiele ich dann sicherlich die ganze Zeit bloß Mass Effect.
Wohletag, was mit dir?
Tja, ich bleib dabei. Ich freue mich jetzt erstmal nur auf Diablo 3, auch wenn sie jetzt wieder ein bisschen Inhalte rausgenommen haben, da haben wieder rumgedoktert haben und dieser ganze Kindergarten, der ist da im Vorfeld gerade passiert. Hin und her und wann Release und doch noch im ersten Quartal, ach nee, doch zweites und irgendwie alles so wachsweich ist trotzdem nach wie vor. Ich freue mich auf dieses Spiel, ich möchte es anspielen, ich möchte es testen. das lasse ich mir jetzt nicht nehmen dieses Jahr. Ansonsten lasse ich so das Jahr auf mich zukommen, schaue, was so rauskommt. Terra zum Beispiel interessiert mich. Ich würde mir auch gern Guild Wars 2 mal anschauen. Das sind noch so die Sachen, da warte ich jetzt so mal drauf und gucke sie mir an. Und alles andere nehme ich so mit, was so kommt.
It's done when it's done.
Genau. Jo, ihr Lieben, dann sind wir auch für heute am Ende unseres schönen Regelpodcasts und wir bedanken uns auch ganz herzlich, dass ihr auch wieder zugehört habt. Und auf Wiedersehen sagen der Claudatze sagt,
Tschö.
der Fully sagt
Auf Wiedersehen.
und der Gabriel sagt.
Tschüss.
Und meiner einer sagt auch, Tschüss, bis bald, macht's gut und man hört sich wieder. Bye bye.